Herzlich willkommen zur Spiritualität. Heute Nachmittag sagt Ihnen Claudia Kiesel. Leben mit dem Wort Gottes zum Verständnis der Heiligen Schrift, so lautet das Thema heute in unserer neuen monatlichen Reihe über das Wort Gottes mit Professor Dr. Christoph Ohly. Er ist Priester des Erzbistums Köln und Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät Trier. Ich heiße auch Sie herzlich willkommen bei uns, Herr Professor Ohly. Grüße Sie.
Grüß Gott, Frau Kiesel. Grüße Sie.
In unserem Programm bei Radio Horeb haben wir jeden Freitagnachmittag eine Sendereihe, die heißt Höre Israel, in der wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Genauer gesagt mit den Bibeltexten vom jeweiligen Sonntag, der folgt. Da beginnen wir immer mit einem Gebet, vor allem zum Heiligen Geist, der uns als Erster helfen soll, das Wort Gottes aufzunehmen und zu verstehen. Und dann hilft uns der eingeladene Referent mit seinen Gedanken und Auslegungen zum Verständnis der Schrift. Ich glaube, dass mir einige unserer Hörer zustimmen werden, dass zum Verstehen, zum Verständnis der Heiligen Schrift es einiger Hilfen bedarf. Gerade wenn man sich selber auf den Weg und den Vorsatz gemacht hat, täglich in der Bibel zu lesen, wozu uns auch Papst Franziskus immer wieder ermutigt. Manche geben dann schnell wieder auf, weil sie nicht verstehen, was sie lesen oder weil sie meinen, dass es für eigenes Leben nicht relevant ist und so weiter. Viele Gründe. Dabei heißt es doch, das sind Worte des Lebens und das Wort Gottes ist lebendig. Manchmal ist auch ein Denken zu finden wie: Die Bibel, die überlasse ich den Männern und Frauen vom Fach, wie Priestern, Ordensleute, Theologen, Exegeten, die das eben auch studiert haben oder die sich damit intensiv beschäftigen. Ein Buch mit 7 Siegeln, die ich dann als sogenannter Normalo nicht öffnen kann. Professor Ohly, was denken Sie? Warum hat dieses Denken so weit Raum gefasst und wie könnte dieses durchbrochen werden? Ja, wie kann ich eine Liebe zum Wort Gottes bekommen?
Sie haben im Prinzip schon einen wichtigen Gedanken formuliert. Wenn ich in der Heiligen Schrift lese und ich verstehe etwas nicht, dann ist es sehr leicht, wie bei jedem anderen Buch, sage ich mal, es wieder beiseite zu lesen, legen und zu sagen: Das verstehe ich nicht, da weiß ich auch nicht, den Bezug zu meinem Leben herzustellen, also lasse ich es. Und so wichtig das persönliche Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift ist, verweist die Kirche aber auch immer wieder darauf, dass wir die Heilige Schrift sozusagen im Raum der Kirche, in der Tradition der Kirche und damit in Gemeinschaft lesen müssen. Deswegen ist das ja so wichtig, dass wir Sonntag für Sonntag am Tag des Herrn zusammenkommen, aus der Heiligen Schrift regelmäßig hören als Wort Gottes an uns und dann im besten Fall natürlich die Predigt in ihrer Kürze, in ihrer Möglichkeit, das Wort Gottes so auslegt, dass man merkt, oh ja, doch, ich nehme dieses Wort oder diesen Gedanken mit in meinen Alltag und versuche das zu leben. Aber das ist ja nur eine Möglichkeit. Die andere ist eben in Bibelgesprächen, in Gemeinschaft, sich diesem Text oder, wie Sie eben sagten, auch übers Radio zuzuwenden und gemeinsam zu betrachten und zu schauen, was bedeutet das. Und da helfen uns dann die Kirchenväter, da helfen uns Texte der Heiligen Schrift, da helfen uns die Heiligen, wie haben die so etwas verstanden. Und da man das selbst alles gar nicht so leisten kann, ist es gut, dass man sich mit anderen zusammentut oder wie wir es jetzt versuchen, über einige grundsätzliche Dinge einmal vom Wort Gottes her nachzudenken und sie dann konkret auch auf einen Text so ein bisschen anzuwenden.
Mhm. Da brauchst du also einiges an Übung und auch Ausdauer. Und wir freuen uns, dass wir diese neue Reihe jetzt in diesem Jahr begonnen haben mit Ihnen und sind gespannt, wie Sie uns auch heute wieder den Geschmack am Wort Gottes vermitteln.
Werden wir mal sehen. Ja, die Kirchenväter sagen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, man muss das Wort Gottes wie Brot auf der Zunge zergehen lassen. Man muss es des Öfteren kauen. Manchmal ist es sogar, um im Bild zu bleiben, Schwarzbrot, was einen größeren Verdauungsprozess braucht. Aber dann zergeht es einem auf der Zunge und dann merkt man plötzlich, was sich dort alles hinter verbirgt. Und das wollen wir heute in einem weiteren Schritt tun. Vielleicht zunächst ein grundsätzlicher Gedanke: Wenn wir als Christen von der Bibel sprechen, scheint es ja, dass wir als Christen offensichtlich wissen, wovon wir da sprechen. Die Bibel ist für das Judentum und für das Christentum zumindest in ihren wesentlichen Teilen ein, ja, wenn nicht sogar der wichtigste Bezugspunkt im Glauben. Wir lesen in der Bibel, wir betrachten das Wort der Bibel. Wir lassen uns vielleicht von einem bestimmten Satz oder einer Passage, wir nennen so eine Passage ja auch Perikope, durch den Tag hindurchführen. Manche haben immer eine Bibel in der Tasche. Und wir finden die Bibel in der Regel auch noch auf den Hotel- und Gästehauszimmern. Und wir tragen in den liturgischen Feiern aus der Bibel vor. Ja, wir antworten auf diesen Vortrag der Bibel im Gottesdienst sogar mit jubilierenden und dankenden Worten. Denn am Ende der Verkündigung steht dann jeweils ein Zuruf. Nach der Lesung sagen wir auf das Wort Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Und nach dem Evangelium wird uns zugerufen, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und wir bekennen daraufhin, Lob sei dir, Christus. Die Bibel scheint also kein gewöhnliches Buch zu sein. Und wenn man bedenkt, dass der Priester bzw. der Diakon in der Liturgie nach dem Vortrag des Evangeliums sogar die Bibel küsst, dann wird wohl vollends deutlich, dass es mit diesem Buch etwas Besonderes auf sich hat. Denn wenn wir die Schrifttexte mit diesen Zurufen, Dank sei Gott und Lob sei dir Christus, beantworten, dann bringen wir damit erkennbar zum Ausdruck, dass das konkrete Wort der Bibel von neuem Gottes Wort an uns, an mich persönlich geworden ist. Und sollte ich den konkreten Text bereits kennen, und das kommt ja doch häufiger vor, so wird er doch in diesem Augenblick ganz neu Gottes Wort, das unerschöpflich, ja unendlich ist. Im Hören und im Beantworten ist das Wort der Bibel zu einem Dialog zwischen Gott und uns, zwischen ihm und mir erwachsen. Oder anders ausgedrückt, Gottes Wort ist Heil. Gottes Wort ist in Jesus Christus Fleisch geworden und wohnt unter uns. Und so ist, darauf haben wir schon das letzte Mal hingewiesen, Gottes Wort nicht bloße Information, so wie wir einen anderen Text lesen oder hören. Das Wort Gottes will viel mehr, und so drückt es das apostolische Schreiben Verbum Domini sehr schön aus, Performation sein, also Begegnung mit Gott und Durchdringung, Performation unseres Lebens. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir stehen in einer Sendereihe, in der wir uns über die Bedeutung und die verschiedenen Dimensionen dieses Wortes Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche anhand von verschiedenen Einzelaspekten bewusst werden wollen. Was bedeutet es, dass wir Gottes Wort zu hören vermögen? Was heißt es, auf dieses Wort im Glauben zu antworten? Darüber haben wir in der vergangenen Sendung unter dem Titel Das Wort Gottes und der Glaube eingehend nachgedacht und es dann auch an einer konkreten Erzählung aus der Bibel, namentlich die Berufung des Matthäus, zu deuten versucht. Heute nun wollen wir einen Schritt weitergehen. Das Thema heute lautet zum Verständnis der Heiligen Schrift. Und wer bisher aufmerksam zugehört hat, wird hier gleich etwas Entscheidendes feststellen. Bisher sprach ich immer von der Bibel. Nun heißt es plötzlich Heilige Schrift zum Verständnis der Heiligen Schrift. Was hat es damit auf sich? Und was heißt das eigentlich Bibel? Und wie können wir die Bibel als Heilige Schrift verstehen, in der das Wort Gottes eben nicht nur geschrieben vorliegt, sondern uns auf ganz lebendige Weise stets neu entgegenkommt? Und ist dabei jedes Wort, das wir in der Bibel bzw. in der Heiligen Schrift lesen, tatsächlich Gottes Wort? Oder noch direkter gefragt, stammt jedes Wort direkt aus dem Herzen und aus dem Munde Gottes? Und wenn ja, wie ist es dann zu uns gekommen? Und wir sind manche dieser für uns vielleicht unverständlichen, manchmal vielleicht sogar widersprüchlichen Worte denn zu verstehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bereits an dieser Stelle merken Sie, was sich alles hinter dem heutigen Thema zum Verständnis der Heiligen Schrift verbirgt. Und wir wollen im Folgenden versuchen, dazu einige grundlegende Gedanken zu formulieren, die uns ein entsprechendes Verständnis ermöglichen können. Und auch heute möchte ich dann diese theologischen Überlegungen mit der Betrachtung einer konkreten Schriftstelle beschließen, bevor Sie dann die Möglichkeit haben, mit mir, mit uns allen, ins Gespräch zu kommen, um den ein oder anderen Gedanken noch etwas zu vertiefen. Ich gebe zu, dass das kein leichtes Unterfangen ist. Das ist kein einfaches Thema. Darüber könnte man eine ganze Vorlesung über ein Semester an der Universität verfassen und wäre wohl dann noch immer nicht am Ende. Aber wir wollen es hier bewusst nicht komplizierter machen, als es in der Realität ist. Das tun ja manchmal Theologen, da müssen wir uns auch an die Brust klopfen. Zumindest stehen die Theologen in diesem Ruf, dass sie alles verkomplizieren. Aber wir wollen uns für dieses Vorgehen an ein schönes Wort von Papst Benedikt halten, der einmal gesagt hat, der Glaube ist einfach. Und bedenken wir dann demütig, wir können jetzt auch nicht alles zu diesem Thema bedenken. Doch eben deswegen wollen wir uns nicht entmutigen lassen, sondern mutig und bereitwillig an das Thema herangehen, zum Verständnis der Heiligen Schrift. Ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei sind. Und ich bin bereits jetzt dann gespannt auf Ihre Fragen und Anregungen im Anschluss an meine Überlegungen. Umso mehr merke ich aber an dieser Stelle, und wir werden das nachher noch einmal auch in den Überlegungen sehen, wie wichtig für all das die Präsenz und das Wirken des Heiligen Geistes ist. Deshalb lade ich Sie wieder ein, nur zunächst den Heiligen Geist zu bitten, dass er uns zu einem wahren Verständnis der Bibel als heilige Schrift führen möge. Ohne ihn und sein Handeln an uns vermögen wir das nicht. So rufen wir zu ihm und bitten ihn um seine reichen Gaben, die uns alle erfüllen mögen. Vor allem aber die Gaben der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Frömmigkeit. Ja, komm, Heiliger Geist, in die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Wahrheit und Liebe. Zum Verständnis der Heiligen Schrift. Beginnen wir mit einem ersten Gedanken, der vor allem die Begriffe betrifft. Wir haben zuvor von der Bibel und von der Heiligen Schrift gesprochen. Was bedeutet das Wort Bibel? Bibel kommt vom altgriechischen Biblia und heißt übersetzt Bücher. Daher auch das Wort vom Buch der Bücher, wie die Bibel auch gerne genannt wird. Als solche bezeichnet sie eine Schriftensammlung, eine Büchersammlung, die im Christentum als heilige Schrift mit normativem Anspruch für das Leben als Christ gilt. In Verbindung natürlich mit der Tradition, mit den lehramtlichen Texten, mit der Liturgie, mit der Frömmigkeit. Ich persönlich spreche daher selten von der Bibel, sondern verwende mehrheitlich das Wort heilige Schrift, um für mich und für andere zu verdeutlichen, es handelt sich nicht um ein normales Buch. Für mich ist es die Heilige Schrift, in der und durch die Gott sich dem Menschen mitteilt. In ihr darf ich Gott selbst begegnen, als Ursprung, Wegbegleiter und Ziel des Lebens. Als Bibel des Judentums wird der sogenannte dreiteilige Tanach bezeichnet, der aus der Tora, also der Weisung, den Neviim, den Propheten, und den Ketuvim, den Schriften, besteht. Diese Schriften entstanden seit etwa 1200 vor Christus im Kulturraum der Levante, im Morgenland, den Ländern am östlichen Mittelmeer und des vorderen Orients und wurden bis 135 nach Christus kanonisiert. Also das heißt, als Schriftkanon, als Bestand der heiligen Schriften des Judentums festgelegt. Das Christentum übernahm alle Bücher des Tanachs, ordnete sie etwas anders an und stellte sie dann als Altes Testament dem Neuen Testament voran, das aus den vier Evangelien, der Apostelgeschichte, den Briefen des Apostels Paulus, des Apostels Petrus, des Hebräerbriefes, der Pastoralbriefe, der Briefe des Johannes und der Offenbarung des Johannes besteht. Beide Teile, Altes und Neues Testament, wurden bis zum dritten Jahrhundert nach Christus dann für kanonisch erklärt. Das heißt, zum Kanon der Bibel als heilige Schrift oder heilige Schriften zusammengefasst, die für das Christentum Geltung besitzen. So umfasst die Bibel, also die Heilige Schrift, heute für uns 72 Bücher, 45 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Und das älteste Buch der Bibel, der Heiligen Schrift, bestehend aus Altem und Neuen Testament, so sagt es uns die biblische Forschung, geht auf Mose zurück und ist über 3000 Jahre alt. Damit kommen wir aber direkt zu einem zweiten wichtigen Gedanken, wenn wir nun geklärt haben, Bibel, Heilige Schrift, Heilige Schriften. Ein Gedanke, der genau damit verbunden ist. Im Interviewbuch Gott und die Welt wurde Kardinal Ratzinger einmal von Peter Seewald beim Thema Bibel wie folgt gefragt. Seewald sagte, und es heißt, der Heilige Geist habe den Verfassern eingegeben, was und wie sie schreiben sollen. Er habe sie durch seine Erleuchtung vor Irrtum bewahrt. Aber enthält die Bibel wirklich in allen Teilen das Wort Gottes? Denn dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, hätte der Heilige Geist eigentlich wissen können. So die Frage von Peter Seewald. Und Kardinal Ratzinger antwortete darauf zunächst, man könnte fast sagen amüsiert, dann aber auch ernsthaft auf die dahinterstehende Frage, die ja viele Menschen und vielleicht auch uns selbst beschäftigt. Kardinal Ratzinger sagte dann, ja, das könnte man witzigerweise wirklich so nachfragen. Aber sehen Sie, da muss man dann eben doch die Besonderheit der Bibel bedenken. Und er fuhr wie folgt fort. Vergleichen wir die Heilige Schrift zum Beispiel mit dem Koran. Nach der Überzeugung der Moslems ist der Koran direkt von Gott diktiert. Er geht durch keine Geschichte hindurch, er braucht keine menschlichen Vermittlungen. Er ist, nach ihren Vorstellungen, ein direktes Wort Gottes. Die Bibel dagegen ist ganz anders strukturiert. Sie ist durch eine Geschichte vermittelt und sie erstreckt sich als Buch über einen Zeitraum von über 1000 Jahren hinweg. In den ersten drei Kapiteln der Genesis etwa begegnen wir einer anderen Zivilisationsform als später in der Weisheitsliteratur und schließlich in der neutestamentlichen Literatur. Damit wird sichtbar, dass Gott nicht einfach direkt diese Worte diktiert hat, sondern dass sie als Niederschlag einer von ihm geführten Geschichte, als Zeugnis dieser Geschichte entstanden sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier müssen wir diesen wichtigen Gedanken festhalten. Die Schriften der Heiligen Schrift, der Bibel, sind also nicht gleichsam mitstenografierte Worte Gottes, die er sozusagen einem oder mehreren Menschen diktiert. Nein, die Heiligen Schriften sind, so sagt es Kardinal Ratzinger, durch eine lange Geschichte hindurch vermittelt und das heißt auch tradiert, also überliefert worden. Sie sind Zeugnis einer von Gott geführten Geschichte des Menschen, der diese Führung durch Gott zu verschiedenen Zeiten dann erkannt hat und reflektiert und schriftlich festgehalten hat. Ich möchte hier bewusst noch einmal Kardinal Ratzinger zitieren, weil in seinen folgenden Worten meines Erachtens dieses Verständnis gut verstehbar wird. Er sagt dann in diesem Interview: Ich kann die Bibel als Wort Gottes nur verstehen, indem ich sie in der Spannung ihrer Einheit lese, in dem Miteinander des Ganzen und nicht in einzelnen Wörtern oder Sätzen. Das ist etwas sehr Wesentliches und etwas sehr Dramatisches. Die Bibel enthält eben deshalb widersprüchliche oder jedenfalls spannungsreiche Texte, weil der Glaube ja nicht als fertiges System vor uns hingestellt wird. Und dann fährt der Kardinal fort: Die Bibel ist eben kein Lehrbuch über Gott und die göttlichen Dinge, sondern sie enthält Bilder, in denen sich Erkenntnisse und Einsichten fortentwickeln und in denen langsam auch ein geschichtliches Werden voranschreitet. Nur indem ich eines auf das andere beziehe und sich die Bilder dann auch gegenseitig korrigieren, verstehe ich sie als Gottes Wort. So war der Kardinal. Liebe Hörerinnen und Hörer, bringen wir es auf den Punkt, indem wir hier festhalten bei diesem zweiten Gedanken: In den menschlichen Worten der Heiligen Schrift, und das ist wichtig, in diesen menschlichen Worten offenbart sich unter der Führung des Heiligen Geistes das Wort Gottes. Deshalb bedarf das Lesen und die Betrachtung und das Leben mit der Heiligen Schrift auch der Führung des Heiligen Geistes, so wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Lesen, betrachten, leben mit der Heiligen Schrift brauchen die Kirche als Ort und Gemeinschaft, in der das Wort Gottes verkündet und betrachtet wird. Nur so wird auch ein Fortschritt im Verständnis der Heiligen Schrift möglich, wie es das Zweite Vatikanische Konzil in der Offenbarungskonstitution Dei Verbum formuliert hat. Vielmehr, so heißt es dort, wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch die Betrachtung und das Studium, durch Einsicht, die aus tieferer geistlicher Erfahrung stammt und durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben. Anders gesagt, zum Verständnis der Heiligen Schrift helfen uns die Überlegungen der Kirchenväter, der Konzilien, der Päpste, der geistlichen Frauen und Männer, sowie der vielen Heiligen, die diese Einheit mit dem göttlichen Wort gelebt und vorgelebt und damit bezeugt haben. Und sie helfen uns auch heute, das Wort Gottes in den menschlichen Worten der Heiligen Schrift recht zu finden, es zu verstehen und dann ins eigene Leben zu übersetzen. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, stoßen wir auf einen dritten Gedanken, der für das Verständnis der Heiligen Schrift wichtig ist. Wir haben im ersten Gedanken Bibel und Heilige Schriften versucht zu erklären. Wir haben jetzt in diesem zweiten Gedanken versucht, mit den Worten von Kardinal Ratzinger zu erfassen, dass es hier sich um menschliche Worte der Heiligen Schrift handelt, in denen aber die Führung Gottes in der Geschichte als sein Wort erkennbar wird. Und dieser dritte Gedanke ist eng damit jetzt verbunden, nämlich in Form eines Begriffs, der für die Frage des Schriftverständnisses sehr wichtig ist, nämlich die Inspiration. Dieser Begriff ist ein, wie es das Schreiben Verbum Domini ausdrückt, ein Schlüsselbegriff, der dazu dient, die Heilige Schrift als Wort Gottes in menschlichen Worten zu erfassen. Inspiration, das heißt übersetzt so viel wie schöpferischer Einfall oder auch Erleuchtung, Eingebung. Und von diesem Begriff heißt es in dem Schreiben Verbum Domini: So wie das Wort Gottes im Schoß der Jungfrau Maria Fleisch geworden ist durch das Wirken des Heiligen Geistes, wird die Heilige Schrift durch das Wirken desselben Geistes im Schoße der Kirche geboren. Die Heilige Schrift ist daher Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. So erkennt man die ganze Bedeutung des menschlichen Autors oder der menschlichen Autoren, der die inspirierten Texte geschrieben hat und gleichzeitig Gott selbst als den wahren Autor, als den Autor, der sozusagen dorthinter steht. An dieser Stelle erkennen wir den tieferen Sinn, wenn wir eben nicht einfach von der Bibel, sondern von den Heiligen Schriften sprechen. Denn diese Schriften der Heiligen Schrift erzeugen in den menschlichen Worten auf, wie wir jetzt gehört haben, geistgewirkte Weise die Mitteilung Gottes an uns Menschen, seine Offenbarung, und zwar durch die Geschichte hindurch. Nicht an einem konkreten Punkt, sondern an vielen konkreten Punkten, wenn wir diese Heilige Schrift als solche überblicken. Viele Jahrhunderte und Jahrtausende. Und das heißt wiederum, wie die mittelalterliche Theologie, sprechen auch wir heute von der Bibel eben nicht einfach als Offenbarung Gottes. Denn die Offenbarung Gottes, also seine Mitteilung an uns Menschen, ist das Größere, was hinter diesen Worten steht. Die Offenbarung, die Mitteilung Gottes wird also in diesen menschlichen Worten der Autoren, die geistgewirkt diese Erfahrung Gottes in der Geschichte aufzeichnen, erkennbar. Oder noch einmal anders ausgedrückt, die Inspiration besteht dann darin, dass die Menschen, die den Text der Heiligen Schrift verfasst haben, aus dem Volk Gottes und seiner Geschichte mit Gott heraus sprechen. Die Erfahrung der Gegenwart Gottes in der Geschichte sozusagen verschriftlichen. Denn sie haben die Führung Gottes in der Geschichte geistgewirkt erkannt und dann niedergeschrieben. Sie sind dadurch, dass sie diese Geschichte des Gottesvolkes und die Führungen Gottes ins Wort bringen, so sagt es einmal Josef Ratzinger, in dem Subjekt Gottes mit verankert. Gott ist der Autor, der dorthinter steht, aber der sich sozusagen dieser geistgewirkten Personen annimmt, dass sie diese Erfahrungen der Gegenwart Gottes in der Geschichte niederschreiben. Die Autoren sind also seine Mitarbeiter, durch die Gottes Wort und Führung vernehmbar wird. Würden wir davon nicht überzeugt sein, dann wäre die Bibel wirklich nur ein Buch unter Büchern. Und leider Gottes wird sie so von manchen, bedauerlicherweise auch in der Kirche, gesehen, sodass man dieses Buch wie ein Literaturbuch untersuchen kann. Aber die Bibel, die Heilige Schrift, ist nicht einfach ein Buch. Sie ist für uns geistgewirktes Zeugnis der Mitteilung Gottes an die Menschen. Und dies in der Geschichte der Menschen. Daher können sich die einen oder anderen Sätze vielleicht auch ein wenig widersprechen oder, wie Kardinal Ratzinger gesagt hat, in einer Spannung stehen, eben weil die Texte über einen so langen Zeitraum hinweg entstanden sind. Aber an der Wirklichkeit der Gegenwart Gottes in ihnen ändert das nichts. Und damit stoßen wir schließlich schon auf einen letzten, vierten kurzen Gedanken. Wenn die Heilige Schrift nicht ein Diktat Gottes ist, sondern als geistgewirkte menschliche Vermittlung der Mitteilung Gottes in der Geschichte seines Volkes verstanden wird, dann ist das Christentum nicht, eben wie das Judentum oder auch der Islam, eine sogenannte Buchreligion. Das Christentum bezieht sich nicht auf ein Buch, sondern vielmehr auf eine Person, auf Jesus Christus, in dem sich Gott uns Menschen auf unüberbietbare Weise mitgeteilt hat. Es heißt sehr schön im Hebräerbrief, ich lese Ihnen mal die ersten Verse vor: Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Also das Christentum bezieht sich auf eine Person, auf Jesus Christus, der durch die Heilige Schrift und in der Tradition der Kirche und in der Liturgie zu uns spricht und uns nahe kommt im Heil seines Lebens und seines Sterbens und seines Auferstehens. Das heißt, das Wort Gottes, ja Gott selbst, ist in ihm ansichtig und berührbar geworden. Und dieses Wort Gottes wird eben in der Heiligen Schrift genauso bezeugt wie in der Tradition der Kirche, in ihren lehramtlichen Aussagen, in ihrer Liturgie, in ihrer Frömmigkeit, in ihrer Spiritualität. Deshalb ist die Heilige Schrift ein wichtiger, durchaus zentraler Bezugspunkt im Leben der Kirche und des Gläubigen, aber eben nicht der einzige und nicht der absolute. Das ist Jesus Christus als Offenbarung Gottes des Vaters im Heiligen Geist an uns, der aber eben durch die Heilige Schrift bezeugt und stets neu lebendig wird, wenn wir uns ihm in seinem Wort, aber auch in den Sakramenten nähern. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht werden Sie jetzt sagen, puh, das war aber jetzt viel. Und das stimmt, ja, Sie haben wahrlich recht. Deshalb werde ich jetzt gleich nach der Musik, die uns zum Nachdenken und zum Verschnaufen behilflich sein will, das Gesagte noch einmal kurz in diesen vier Stichpunkten zusammenfassen und dann versuchen, an einer schönen Schriftstelle das noch einmal konkreter zu verdeutlichen. Bleiben Sie also am Radio.
Spiritualität am Samstagnachmittag, Leben mit dem Wort Gottes zum Verständnis der Heiligen Schrift. Wir haben gerade das Lied gehört, das auch von Gottes Wort ja inhaltlich uns gesprochen hat. Gottes Wort als Licht, Nahrung, Stärkung. Wir hören in dieser Stunde aus Trier zugeschaltet Herrn Professor Dr. Christoph Ohly. Vor der Musik haben wir gesprochen über die Heilige Schrift, über die Bibel als geistgewirktes Zeugnis der Mitteilung Gottes an die Menschen und in der Geschichte. Jetzt folgt eine kurze Zusammenfassung und dann ganz konkret eine Bibelstelle.
Halten wir unsere vier Überlegungen zum Thema zum Verständnis der Heiligen Schrift noch einmal fest. Wir haben erstens gesagt, die Bibel besteht für uns Christen aus den Heiligen Schriften. Aus 72 Büchern, 45 im Alten und 27 im Neuen Testament. Und die Bibel wird deswegen auch insgesamt als Heilige Schrift genannt und bezeichnet. Ein zweites, diese Heiligen Schriften stammen nicht aus einem Diktat Gottes, sondern sind durch eine lange Geschichte hindurch verfasst und überliefert worden. Sie sind Zeugnis von einer Führung Gottes, des Menschen, durch die Geschichte hindurch. Und der Mensch hat diese Führung erkannt, er hat sie reflektiert und festgehalten. Ein drittes, die Lehre von der Inspiration, also von der Erleuchtung der Autoren durch den Heiligen Geist, besagt, dass die Menschen, die den Text oder die Texte der Heiligen Schrift verfasst haben, diese Führung Gottes in der Geschichte erkannt haben und so fähig wurden, sie niederzuschreiben. Gott ist also, wenn man so will, der Autor im Hintergrund, der sich aber der Menschen dafür bedient. Und ein viertes, dieses Wort Gottes, das durch die Geschichte hindurch immer wieder und immer wieder verkündet worden ist, neu betrachtet worden ist, es ist in Jesus Christus Fleisch geworden. In Jesus Christus erkennen wir das Wort Gottes. Deshalb ist Jesus Christus der zentrale Bezugspunkt für uns. Nicht ein Buch, sondern diese Person, Jesus Christus, der sich uns durch die Heilige Schrift, die Tradition der Kirche, ihr Lehramt, ihre Liturgie, ihre Frömmigkeit, ihre Spiritualität ausdrückt, mitteilt, immer wieder entgegenkommt. Versuchen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, nun mit diesen Überlegungen auf eine konkrete Textstelle zu schauen. Sie alle kennen vielleicht jene Texte, die wir aus dem alttestamentlichen Prophetenbuch Jesaja in der Fastenzeit und ganz besonders in der Karwoche lesen. Da ist die Rede von einem Gottesknecht, der sein Leben für das der ihm anvertrauten Menschen hingibt. Jedes Jahr, das bekenne ich ehrlich, bewegen mich diese sogenannten vier Gottesknechtslieder aus dem Jesaja-Buch in der Karwoche aufs Neue. Jesaja, der Prophet des alten Bundes, er sieht diese Knechtsgestalt in der Zukunft. In dieser Knechtsgestalt wird sich Gott den Menschen zeigen und sich als Gott des Lebens und der Liebe erweisen. Das Neue Testament nun bezeugt in den Evangelien die Tatsache, dass Jesus Christus diesen Gedanken des Jesaja aufnimmt, wenn er zum Beispiel sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösepreis für viele. Schon hier wird also die Einheit über die beiden Testamente ersichtlich. Christus ist nur vom alten Bund her zu verstehen, und das Alte Testament ist somit im Licht des Christusereignisses zu lesen. Das Ganze ist der Darlegung vom Geist Gottes getragen und kann auch nur in der Kraft des Heiligen Geistes erkannt und glaubend verstanden werden. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich mit Ihnen auf eine Textstelle schauen, in der es um Johannes den Täufer geht, der genau diesen Grundgedanken vom Gottesknecht aus Jesaja aufnimmt und ihn auf Jesus Christus hin deutet. Das heißt im Johannesevangelium: Am Tag darauf sah er, Johannes der Täufer, Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taufe und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Bleiben wir bei diesem Text ein wenig stehen und fragen uns, was dieses Wort Gottes, das diesen Gedanken aus den Gottesknechtsliedern aufnimmt und auf Jesus hindeutet, was dieses Wort Gottes für uns bedeuten kann. Ich glaube, dass das entscheidende Wort des Evangeliums hier lautet Zeugnis. Johannes der Täufer legt nach der Taufe Jesu am Jordan ein dreifaches Zeugnis ab. Ja, Jesus Christus ist das Lamm. Er ist dieser Gottesknecht, der die Sünde der Welt auf sich nimmt, um sie mit seinem Tod und seiner Auferstehung zu zerstören. Er ist es, auf den der Heilige Geist herabkommt und auf ihm bleibt. Und er ist der Sohn Gottes. Mit anderen Worten, in Jesus Christus ist uns der vom Propheten Jesaja verheißene Gottesknecht erschienen, der unsere Sünden auf sich nimmt, der uns durch sein freiwillig angenommenes Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung Anteil am göttlichen Leben erwirkt und uns in der Kraft des Heiligen Geistes zu Kindern Gottes macht. Das, was Johannes hier sieht und hört, das verkündet er. Er ist ganz auf die Bezeugung des Größeren ausgerichtet, sodass sein eigenes Tun eigentlich unerwähnt bleibt. Seine ganze Existenz verweist in die Zukunft, verweist auf das Leben und das Handeln des Sohnes Gottes. Das reiche Zeugnis des Johannes drückt damit aus, was die Weisheit erkannt hat, wenn sie sagt: Wovon das Herz voll ist, davon kündet der Mund. Es gilt also, Zeugnis abzulegen. Das bedeutet, öffentlich einzustehen für die Wahrheit einer Botschaft, für die Wahrhaftigkeit einer Person, für die Richtigkeit seines Handelns, für Jesus Christus. Aber Zeugnis ablegen kann nur der, der dann in einer tiefen Beziehung zum Bezeugten lebt, zu Jesus Christus. Und der die Botschaft kennt, der für die Person zu bürgen vermag, der Jesus Christus liebt. Denn den Zeugen zeichnet es aus, dass er dann ganz im Dienst eines anderen steht, den er kennt. Als solcher erscheint uns hier Johannes der Täufer zu Beginn des öffentlichen Wirkens unseres Herrn Jesus Christus. Er bezeugt Jesus Christus, er steht öffentlich für die Wahrheit seiner Botschaft ein und er bürgt für die Bedeutung seines kommenden Handelns. Und wenn wir es recht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf diesem Zeugnis des Johannes ruht letztlich auch unser Glaube. Wir verdanken ihm die Kenntnis Jesu und unseren Glauben, unser Vertrauen gegenüber dem Herrn. Und deshalb hat auch unser Glaube, und jetzt merken wir, wie diese Textstelle für uns und unser Leben wichtig wird, auch unser Glaube hat nach all dem etwas mit gelebtem Zeugnis zu tun. Denn Jesus Christus sendet ja vor seiner Himmelfahrt, also am Ende seines öffentlichen Wirkens, jeden seiner Jünger mit den Worten aus, ihr werdet meine Zeugen sein. Und diese Verheißung gilt uns allen. Sie ist Auftrag, sie ist aber auch Verpflichtung. Oder anders gesagt, dieser Gottesknecht, Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, der für uns, der für mich Mensch geworden ist, für mich am Kreuz starb, für mich vom Tod auferstanden ist, er braucht mich. Wir sind als Kirche und wir sind als Einzelne gesandt, Christus als den Ursprung, die Mitte und das Ziel unseres Lebens zu bezeugen. Das tun wir aber vor allem und notwendigerweise, wenn wir dieses Wort Gottes hören und die Sakramente empfangen. Da geschieht und vollzieht sich die Lebensgemeinschaft und Lebenseinheit mit Gott. Denn dann vermögen auch wir, wie Johannes der Täufer, überall dort Zeugnis von unserem Glauben zu geben, wo wir leben und wirken. Das fängt an in der Familie, das geht über die Freunde, die Schule, die Ausbildung, die Universität, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Die Welt braucht dieses Zeugnis von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und das wusste der, den er gesandt hat, Jesus Christus. Und so möchte ich hoffen und mir wünschen, dass auch wir uns, wie Johannes der Täufer, als solche treuen Zeugen erweisen, im Hören auf dieses Wort Gottes, in dem uns im Bild des Gottesknechtsliedes Christus entgegenkommt und uns bezeugt, für dich bin ich Mensch geworden, für dich habe ich gelitten, für dich bin ich gekreuzigt worden, für dich habe ich den Tod in der Auferstehung besiegt. Und dass wir solche treuen Zeugen nur sein können, wenn wir immer wieder dieses Wort Gottes hören, wenn wir die Sakramente sozusagen als verleiblichtes Wort Gottes empfangen und wenn wir ihn bezeugen in der tätigen Liebe unseres Glaubens. Denn dann sind auch wir, liebe Hörerinnen und Hörer, so etwas wie diese inspirierten, geisterfüllten Autoren und Autorinnen, inspirierte, geisterfüllte Mitarbeiter im Aufbau des Reiches Gottes. Oder sagen wir es noch einmal anders, dann werden auch wir zu lebendigen Briefen der Heiligen Schrift, die uns übrigens 365 Mal, also für jeden Tag des Jahres einmal, kündet, fürchte dich nicht, Gott ist bei und mit dir. Und so wollen wir am Ende unserer Überlegungen wieder mit den Worten eines Kirchenliedes um das stets rechte Verständnis des Wortes Gottes und die Bereitschaft zum Zeugnis dafür beten und diese Bitte anschließend dem mächtigen Wirken der Gottesmutter, der Mutter des göttlichen Wortes, das Fleisch geworden ist, anvertrauen. Indem wir beten, lehr mich den Weg zum Leben, führ mich nach deinem Wort. So will ich Zeugnis geben von dir, mein Heil und Hort. Durch deinen Geist, Herr, stärke mich, dass ich dein Wort festhalte. Von Herzen fürchte ich dich.
Wir hören jetzt gleich etwas Musik. In dieser Zeit sind Sie jetzt eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Ihre Gedanken, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen zu dem Gehörten uns mitzuteilen. 089 517 008 008, das ist die Hörertelefonnummer in unserer Sendung 089 517 008 008. Freuen würden uns natürlich auch, wenn Sie Zeugnis geben, wie Sie das Wort Gottes berührt hat, wie Sie das Wort Gottes im Alltäglichen mit einfließen lassen. Bis gleich. Leben mit dem Wort Gottes. Wir haben einiges dazu gehört, sehr komprimiert und sehr schlüssig von unserem Referenten aus Trier, Herrn Professor Dr. Christoph Ohly. Jetzt freuen wir uns, wenn wir Sie zu diesem Thema Wort Gottes, Heilige Schrift hören. Und wir beginnen auch gleich mit einer ersten Anruferin. Das ist Frau Weikeloff aus Bochum. Grüß Gott.
Hallo, vielen Dank. Genau, ich mache es auch direkt kurz und knapp. Ja, was Gott und die Bibel, wie es berührt, da sind eigentlich zwei, drei starke Verse, die wirklich alles sehr intensiv sagen. Und zwar 1. Korinther 13, 13, was halt bleibt, nun Glaube, Hoffnung und Liebe. Also von innen und nicht von außen, nicht das Irdische sehen, nicht ja, wie halt die Sünde und ja, das halt, was einen runterzieht. Halt, zu Gott sollen wir ja hochsehen, nach oben trachten, das, was oben ist, das Ziel. Weil oben ist das Ziel und ja, wir sind, und was noch ist, Jesus ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ja, in der Wahrheit sollen wir wandeln, Licht sein, aktiv. Wir sollen uns bewegen, wir sollen ja ihm folgen. Wir sollen ja seine Jünger sein und ein Abbild sein. Und Gott gefallen und nicht den Menschen, weil wir sollen ja Gott vertrauen, weil Glauben bedeutet ja Vertrauen und ja, ihn glauben und lieben und hoffen.
Danke, Frau Weikeloff. Professor Ohly, Ihnen das Wort.
Ja, vielen Dank für das Zeugnis. Es sind zwei ganz wichtige Textstellen, glaube ich, auch für jeden, der so mit der Heiligen Schrift versucht zu leben. Einmal diese große Bedeutung der Liebe. Was bleiben wird, ist die Liebe, genau, aber die Liebe. Eben nicht das Sentimentale, das bleibt sicher nicht, das vergeht, aber die Liebe, und da kommt das zweite Wort groß rein, was Sie auch sagen, die Wahrheit. Eine Liebe muss wahr sein, und diese wahre Liebe, die entdecken wir in Gott. Ein Gott, der wirklich liebt und bereit ist, und da kommt wieder das Bild vom Gottesknecht, für den Menschen dann wirklich alles zu tun, der in dieser Liebe keine Grenze mehr kennt, nicht sich von irgendwelchen Eindrücken davon abhalten lässt, sondern es ganz und gar lebt. Und dann eben der Auftrag an uns, wie Sie sagen, in dieser Liebe zu bleiben, zu wandeln, danach zu leben, nach der Wahrheit der Liebe zu leben. Und das vielleicht unter einem sehr schönen Wort von Johannes vom Kreuz, was ich immer wieder gerne zitiere, wenn er sagt, und am Ende unseres irdischen Lebens, wenn wir vor Gott stehen, dann werden wir nur das mitbringen, was wir in Liebe getan haben. Nicht, was wir besessen haben, das Konto, das Auto, das Haus oder sonst wie. Wir bringen ja nichts mit, außer das, was wir mit Liebe getan haben. Und das kann uns vielleicht auch für den Alltag so ein Anstoß sein, wie Sie es, glaube ich, auch sehr schön bezeugt haben, sich immer wieder daran auszurichten und dann das zu tun, was Gott sagt in seinem Wort. Zu lieben, und das in der Nachfolge der Wahrheit, die für uns Christus ist. Ja.
Herzlichen Dank. Danke, Frau Weikeloff. Grüße nach Bochum. Wir gehen weiter in die Südpfalz zur Frau Müller. Frau Müller, herzlich willkommen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich ganz herzlich für den wunderbaren Vortrag von Herrn Professor Ohly. Und es ist Folgendes, ich wollte nur eine kleine Erfahrung wiedergeben. Und zwar habe ich einmal von einem meiner Söhne ein Buch geschenkt bekommen. Es war ein Buch von Edzard Schaber. Und da fing ich an zu lesen und verstand überhaupt nichts. Und da habe ich gesagt, ach, nach zwei Seiten zu meinem Sohn, das lege ich am besten wieder weg. Da bin ich nicht gescheit genug für. Und er sagt, er lies mal einfach weiter. Du wirst sehen, so langsam kommt es. Und so mache ich es jetzt auch immer, wenn ich Bibel lese und ich merke, da komme ich nicht so richtig dahinter. Dann bitte ich den Heiligen Geist, mir das zu erschließen. Und nach komme ich so ein bisschen dahinter dann. Also immerhin, ja, ich habe dann so die Eingebung, Du hast es doch einigermaßen jetzt mittels des Heiligen Geistes verstanden.
Ja, vielen Dank. Also es ist ein ganz guter Hinweis, es nicht aufgeben, sondern lesen und darauf vertrauen, dass der Geist Gottes mich vielleicht auf ein Wort oder auf einen Satz oder auf ein Ereignis so stößt, dass das plötzlich mir aufgeht als etwas Wichtiges für mein Leben. Und dann, ich hatte ja am Anfang gesagt mit den Kirchenvätern, dass man das Wort Gottes, die Heilige Schrift, so wie Brot auf der Zunge zergehen lassen muss. Das bedarf eben auch einer Zeit. Ich lese in der Heiligen Schrift, wie ich es auch gesagt habe, nicht einfach wie in einem Tagebuch Gottes, sondern das ist schon eine Herausforderung, aber der ich mich dann stellen muss, sicherlich in dem Bewusstsein, das kann ich nie alles ganz ergründen und alles umfassen, dann wäre es ja wahrscheinlich auch nicht Heilige Schrift. Aber dieses, wie Sie sagen, Bemühen, ich bleibe dabei und dann geht mir durch das Wirken des Heiligen Geistes da etwas auf, was ich mitnehme in meinen Alltag.
Ja, das war für mich damals eine gute Lehre.
Ja, danke.
Vielen Dank, Herr
Bitte. Danke, Frau Müller.
Ja.
Auf Wiederhören. Ja, ich denke, was man jetzt auch gehört hat bei der Frau Müller, ist auch so dieses sich dem Wort Gottes nähern in einer Haltung der Demut, auch des sich Leermachens oder dieses Armsein, Armsein im Geiste, was dann garantiert belohnt wird, sage ich jetzt mal, indem man sich neu füllen lässt mit dem Wort Gottes oder indem man einfach auch sagt, ich verstehe das erstmal nicht, aber ich will gerne verstehen. Ich denke mal, das ist ein ganz anderer Zugang, als wenn man das Wort Gottes aufschlägt und sagt, ich werde das schon verstehen oder so dieses bisschen so, fast erzwungen, ich werde das wie eine andere theologische Richtung einfach mir jetzt reinstopfen. Also ich denke mal, die Haltung ist recht schön, die wir da auch gesehen haben mit der Frau Müller.
Und wie Sie sagen, demütig auch zu sehen, es ist wirklich Heilige Schrift.
Ja.
Also da will mir Gott durch begegnen und eine Begegnung mit Gott, die geschieht nicht einfach, indem ich was aufschlage, was lese und sage, klar, habe ich verstanden, weiter. Das ist nicht Gott. Gott bleibt immer auch etwas zunächst unverständlich oder wo ich mich mühsam aufmachen muss. Aber diese Mühe, das haben wir ja gerade gehört, die wird so belohnt, wenn ich wirklich einmal dabei bleibe. Und das gehört sicherlich auch dazu, es muss in dieser Haltung neben der Demut auch dieser inneren Stille geschehen. Und da habe ich manchmal auch so bei unseren Gottesdiensten so den Eindruck, es ist so unruhig. Also man kommt natürlich auch mit vielen Gedanken dorthin. Und wie höre ich dazu? Merke ich überhaupt noch, wenn ich zum Beispiel sage, Lob sei dir Christus, ja, dass gerade Christus zu mir gesprochen hat. Also das sind alles so Anstöße, nochmal zu schauen, ja, ich muss auf meiner Seite was dafür tun, eine Haltung einnehmen, der Stille, der Demut, des offenen Herzens. Und da finde ich wirklich immer, ist die Gottesmutter uns die beste Lehrmeisterin, wie sie das in Nazareth tut oder wie sie uns da vor Augen tritt. Still, demütig, mit offenem Herzen, mit offenen Ohren, das entgegennehmen, was ihr dort verkündet wird. Wenn man so einmal auch an die Heilige Schrift und morgen vielleicht am Sonntag in der Messfeier an die Texte der Heiligen Schrift herangeht und sie so in sich einwirken lässt, dann kann ich mir nicht anderes vorstellen, als dass sie wirklich Frucht bringen, auf ihre Weise, nicht auf eine Weise, die ich mir vielleicht davon vorstelle, sondern dass Gott an mir handeln kann. Ja.
Das können wir Ihnen wirklich nur wünschen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie genau das auch aus der Sendung mitnehmen, Wort Gottes lesen und auch zu wissen, es spricht Sie jetzt in Ihrer Situation an. Gott möchte Sie jetzt berühren, weiterführen und Ihr Nachbar wird mit dem gleichen Wort Gottes wieder was anderes raushören, auch morgen in der Heiligen Messe. Versuchen Sie es, bleiben Sie dran. Wir freuen uns, dass wir Sie jetzt auch schon wieder einladen dürfen für unsere nächste Sendung im März. Am Samstag, 16. März, geht es weiter in unserer Reihe in der Spiritualität Leben mit dem Wort Gottes. Dann geht es über die innere Einheit der Heiligen Schrift. Herzlichen Dank Ihnen, Professor Ohly. Wir freuen uns, wenn Sie uns noch den Segen jetzt am Ende der Sendung mit auf unseren Weg mit der Heiligen Schrift geben.
Gerne. Das ist ja der Segen eben auch im Sinne des Wortes Gottes, durch den Gott selbst zu uns spricht. Nicht der konkrete Mensch, aber der sozusagen Gott die Stimme leiht, damit Gott uns seinen Segen und seinen Zuspruch zusprechen kann. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. Und aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne und geleite euch und all eure Anliegen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön fürs Mitdabeisein und noch einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.